Guten Morgen. Heute in der Predigt geht's darum. Und darum, ein wenig auch darum und ganz besonders auch darum. Und wer sich fragt, was das jetzt mit Elia zu tun hat, wir haben unsere Reihe über das Alte Testament im ersten Buch der Könige über Elia jetzt fertig. Der Gunnar hat ja letzte Woche gepredigt. Und wir machen jetzt weiter mit dem 1. März bis Ostern zu einer Zeit, wo wir uns ein bisschen auf die Osterzeit hinführen wollen. Und heute haben wir ein Gleichnis, die nächsten zwei Wochen auch. Und danach lesen wir die Passionsgeschichte. Und ich möchte heute reden über das Gleichnis vom Sämann, das vierfache Ackerfeld. Ich habe das Thema gelesen, so wie es im Gemeindeblatt steht. Das ist mein Predigtthema. Und ich habe gemerkt, mit dieser Predigt muss ich kämpfen. Und zwar, weil dieser Text für mich ziemlich schwierig ist. Er ist so bekannt einerseits, irgendwie kennt man die Geschichte doch. Der Sämann, das ist eine typische Kinderstundengeschichte. Und Jesus, nach diesem Gleichnis, erklärt dieses Gleichnis seinen Jüngern selbst. Er legt es Stück für Stück aus. Was soll ich da noch viel dazu sagen? Und dazu ist mir auch aufgefallen, dieses Gleichnis erzählt von einem Sämann, der geht und auf wie viele Arten die Saat kaputt gehen kann. So motivierend klingt das jetzt auch nicht unbedingt. Deshalb muss ich sagen, habe ich mich ein wenig schwer getan. Aber ich denke, es ist gut, mal ein Stück zurückzugehen, mal zu tun, als wenn wir diese Geschichte noch nie gehört haben und einfach neu einzutauchen in das, was Gott uns sagen möchte. Deshalb, wer eine Bibel dabei hat, der kann jetzt aufschlagen. Wir lesen das Gleichnis in Matthäus 13. Wer keine Bibel dabei hat, kann sich auch gerne eine holen und mitlesen. Also, wir lassen uns neu darauf ein. Ich erzähle euch eine ganz neue Geschichte, und zwar das Gleichnis vom Sämann. Ab Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte. Es verdorrte. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich möchte zum Anfang noch beten, stehen wir noch kurz auf. Vater, ich danke dir für dieses Gleichnis, was du uns gegeben hast. Und ja, du hast gesehen, dass ich mich echt schwer damit getan habe. Und ich möchte einfach bitten, dass es vielleicht heute nur ein Satz ist oder irgendein kleiner Gedanke, der wirklich in unser Leben spricht, den wir für uns mitnehmen möchten, den wir ja umsetzen möchten. Ich möchte einfach bitten, dass wir uns neu auf dich einlassen und einfach sehen, was du uns sagen möchtest, auch durch diesen Text. Amen. Ich habe vier Punkte, die ich euch heute aus diesem Text rausholen möchte. Der erste davon heißt: Dein Privileg, Jünger zu sein. Damit meine ich natürlich nicht dein Privileg, jung zu sein. Ich denke, das Privileg, Jünger zu sein, haben die meisten hier unter uns. Hier ist eher gemeint das Privileg, ein Jünger Jesu zu sein. Und ich denke, wenn man sich den Zusammenhang anschaut, in der diese Geschichte steht, dann können wir wirklich von ganzem Herzen neu bewusst werden, wie schön es eigentlich ist, dass wir Jünger Jesu sind und nicht woanders. Und deshalb mache ich das so. Bevor ich diesen Text gelesen habe und genauer reingeschaut habe, wollte ich mir erstmal den Zusammenhang anschauen. Wo steht diese Geschichte? Wann hat sie Jesus gesagt? Zu wem hat sie der gesagt? Und das mache ich mit euch jetzt auch. Wenn ich sowas sehen möchte, dann mache ich mir immer schnell Skizzen, wenn ich Dinge einordnen möchte. Und diese Skizze, das sollen, habe ich hier vierfarbige Boxen. Und die sollen für 4 oder 3,5 Jahre stehen in der Zeit, wo Jesus gewirkt hat. Wenn wir jetzt wissen wollen, in welcher Zeit Jesus diese Geschichte erzählt hat, ich habe mich jetzt da mal an die John MacArthur Studienbibel gehalten, da schaut er zuerst auf die Passafeste, wann die stattgefunden haben. Am 4. Passafest ist auch Jesus gestorben und auferstanden. Und dann sagt er, das Gleichnis vom Sämann, wenn er das erzählt, ist ungefähr zwischen dem zweiten und dem dritten Passafest. Ungefähr in der Zeit vom Herbst, was auch gut zum Säen und Ernten passt. Was ich jetzt interessant finde, ist, wenn man sieht, wann hat Jesus seine anderen Gleichnisse erzählt. Ich habe mal eine Liste gemacht. Die anderen Gleichnisse folgen darauf. Und auf einmal, wie es scheint, man kann es natürlich nicht ganz exakt sagen, aber auf jeden Fall ist das vierfache Ackerfeld das erste Gleichnis, was Jesus weitergibt. Und es scheint so, wie wenn irgendwas passiert sein muss, dass er auf einmal damit beginnt. Er fängt auf einmal an, öffentlich nur noch in Gleichnissen zu reden. Woran liegt das? Wenn wir in unseren Text schauen, in Vers 10, da fragen die Jünger genau dasselbe. Sie sagen, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du jetzt in Gleichnissen mit ihnen? Die Jünger merkten gleich, dass hier ist irgendwie anders. Jesus hat bisher schon öfters Beispielgeschichten benutzt, aber das hier ist irgendwie so komplett verschieden. Er redet ein wenig verschlüsselt. Was ist passiert? Wenn wir wissen wollen, was passiert ist, müssen wir ein Kapitel zurückblättern. Ihr könnt in eure Bibeln schauen, in Kapitel 12. Und von Kapitel 12 auf Kapitel 13 ist sowas Gravierendes passiert, dass Jesus beginnt, auf einmal nur noch in diesen rätselhaften Gleichnissen zu reden. Und das, was passiert ist, in Kapitel 12, da gab es in Vers 22, wenn wir da mal reinschauen, ein ganz besonderes messianisches Heilungswunder. Die Juden haben ja gewusst, wenn der Messias kommen wird, dann wird er ganz bestimmte, ganz besondere und spezielle Wunder tun, die ihn als Messias auszeichnen werden. Dass das ganze Volk merkt, das hier muss er jetzt sein. Und das hier war so eins. Da steht in Vers 22, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Warum ist das so besonders? Das ist nämlich deshalb besonders, weil hier steht in Vers 27, dass die Pharisäer und ihre Jünger auch Dämonen austreiben konnten. Aber wie Jesus das an einer Stelle gemacht hat, mussten sie den Dämon vorher immer nach dem Namen fragen. Jesus an einer Stelle sagt zum Beispiel, wie ist dein Name? Und dann antwortet er, Legion, denn wir sind viele. Jetzt haben wir aber hier ein Problem. Wie treibt man einen stummen Besessenen aus? Er kann ja seinen Namen nicht sagen. Und deshalb haben die Pharisäer zu der Zeit schon gelehrt, das ist unmöglich. Wer das tun kann, der muss der Messias sein. War ihre eigene Aussage. Und jetzt bringen sie diesen Mann zu ihm und dann heißt es im Text, Vers 22, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Mit Sohn Davids meinen sie der Messias. Ist dieser nicht der Messias? Das schaut ja schwer danach aus. Und es ist klar, das hier ist außergewöhnlich. Jeder merkt, das ist nicht normal, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das hier muss er doch sein. Aber selbst die Volksmenge traut sich nicht, das mit eigenen Worten zu sagen. Sie fragen, sie schieben die Verantwortung ab. Sie schauen auf ihre Pharisäer vielleicht mit einem Auge und sagen so, ja, ist er das jetzt oder nicht? Und die Pharisäer, die hatten vorher schon beschlossen, dass sie ihn umbringen wollen und dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen, dass er der einfach nicht sein darf, obwohl alles dafür spricht. Und sie sagen ganz einfach, als die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und keiner von denen, die vorher gefragt haben, der wagt zu widersprechen. Es ist wie wenn die ganzen Leute, die das gesehen haben, einstimmig sagen wollen, das schaut jetzt danach aus, aber wir wollen es trotzdem nicht glauben. Sie wussten, dass er der Erlöser sein muss. Sie haben die Zeichen gesehen, das kann gar nicht anders sein. Und doch in aller Öffentlichkeit haben die geistlichen Oberhäupter, genau wie der normale Mensch in der Straße, ihn einfach abgestempelt, abgelehnt und plump gesagt, du bist doch einfach besessen. Und auf diese Ereignisse folgt dann unser Predigttext. Und in diesem Kontext macht das auf einmal total Sinn. Jesus erzählt von einem Sämann, der ausgeht, der Saat ausstreut und die Saat fällt auf harten Boden, auf harte Herzen. Nichts dringt durch. Das, was an der Oberfläche liegen bleibt, wird sofort vom Teufel weggenommen. Und deshalb, denke ich, erzählt er dieses Gleichnis. Und warum fängt er dann auf einmal an, nur in Gleichnissen zu reden? Ein Stück weit als Gericht für sein Volk, weil er vom Volk Israel auf einmal seinen Blick ein wenig abnimmt. Er sagt, sie wollt mich nicht, er zieht sich ein wenig zurück. Aber als er sich ihnen abwendet, wendet er sich einer neuen Gruppe zu. Das merken wir in den Versen 46 bis 50. Vielleicht lesen wir die nochmal. Und ich finde das auch so interessant, weil die steht zwischen diesen beiden Stellen und so absichtlich. Das ist auf keinen Fall ein Zufall, dass das hier steht. Wir wissen, er kommt daher, dass er den Leuten gesagt hat, ihr kriegt kein Zeichen mehr von ihr und ich wende mich ein Stück weit ab. Und dann steht in Vers 46, während er aber noch redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und sie wollten mit ihm reden. Und da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter, deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete zu dem, der das sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. An diesem Knackpunkt, an dieser Stelle, wendet sich Jesus ein Stück weit vom Haus Israel ab. Und er wendet sich seinen Jüngern zu und sagt, es geht mir nicht mehr um diese leibliche Verwandtschaft, die bis jetzt. Ich bin zwar gesandt, die verlorenen Schafe des Volkes Israels zu suchen, aber ich wende mich jetzt den Jüngern zu. Und er gibt ihnen so eine Ehre. Er sagt ihnen nachher, euch sind die Geheimnisse des Reiches der Himmel gegeben. Euch möchte ich sie zeigen. Lesen wir nochmal in Kapitel 13, Vers 10, die Frage, die wir vorher schon hatten und die wir uns gestellt haben. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Das müssen wir uns ja fragen, wenn wir das hier sehen. Und er sagt ganz klar, er aber antwortete und sprach, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Und ich finde, das ist so gravierend, dass Jesus sagt, es geht nicht mehr darum, ob du verwandt bist und irgendwie Jude bist oder nicht. Es geht darum, ob du mir glaubst, ob du dein Herz öffnest, ob du dich einfach einlässt auf das, was ich sagen möchte. Und gerade wenn man viel im Alten Testament liest und wir aus dieser Zeit irgendwo rauskommen und wir merken, dass Gott zu seinem eigenen Volk sagt, das tue ich euch nicht auf, das tue ich wem anders auf, das tue ich Heiden auf, die ja gar nicht mein Volk sind, das ist schon gravierend. Und gerade für uns, ich glaube nicht, dass jemand von uns jüdische Vorfahren hat oder ich kenne niemand, ist das ganz besonders, dass Jesus sagt, ab sofort geht's um euch. Es gibt eine Zeit in der Heilsgeschichte, wo es um euch geht. Und das ist der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist, aus dieser eher schwierigen Vorgeschichte von diesem Gleichnis. Es ist ein Privileg, Junge zu sein. Dir möchte Jesus die Geheimnisse des Reichs der Himmel auftun. Nicht unbedingt sein Volk, jedenfalls denen, die ihn nicht wollen. Aber das war's zur Vorgeschichte. Jetzt bleiben wir in Matthäus 13 bei uns im Gleichnis. Der zweite Punkt, der mir da wichtig geworden ist, deine Verantwortung, dich umzupflügen. Klingt es nicht ganz angenehm? Lesen wir nochmal den Anfang von Kapitel 13. Dort, wo das Gleichnis steht. Matthäus 13, Vers 1 bis 9. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus. Also aus dem Haus, wo die Vorgeschichte stattgefunden hat, wo sie ihn abgelehnt haben. Er geht hinaus. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Gut möglich, dass da auch Leute dabei sind, die die Vorgeschichte mitbekommen haben, die gerade eben dabei waren, wie all das passiert ist. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Genau, das ist ja gerade passiert. Eine direkte Antwort auf das, was wir gesehen haben. Er erzählt aber weiter. Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Weiter ab Vers 18. So hört nun das Gleichnis vom Sämann. Jesus erklärt jetzt. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was an sein Herz gesät ist, und der ist es, der auf dem Weg gestreut war. Also, der erste Teil. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nur die Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Die zweite Art. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und auf das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, denn der bringt auch Frucht. Der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60 und ein anderer 30-fältig. Jesus legt also diese Geschichte aus und sagt, es gibt drei Arten, auf die dein Boden kaputt gehen kann, aber es gibt auch drei Arten, auf die dein Boden gelingen kann. Es ist nicht jede Saat gleich. Manches trägt hundertfältig, manches 60, manches 30. Man kann so also wählen, es gibt zwei verschiedene Richtungen, die man gehen kann. Wer ist wer in diesem Gleichnis? Jesus sagt ganz klar, die Saat ist Gottes Wort. Er sagt hier das Wort vom Reich. Gottes Wort wird ausgestreut auf Herzen von Menschen. Und wer ist der Sämann? Steht hier nicht. Finde ich interessant. Warum steht das nicht? Weil es einerseits Jesus sein kann, wie es in der Geschichte vorher war, aber natürlich auch wir, unsere Aufgabe zu säen. Ich möchte mir zuerst anschauen, was es bedeutet, wenn Jesus in unsere Herzen sät. Schauen wir uns diese Böden mal genauer an. Das hier bist du jeden Tag. Denn sobald du deine Bibel aufmachst oder irgendwie mit dem Wort Gottes in Verbindung kommst, dann sprühen Samen nur so in dein Gesicht. Und du hast täglich die Entscheidung, dich zu entscheiden, also dir auszusuchen, mit welchem Boden du ihm begegnen möchtest. Es ist nicht so, wie wenn das so ein einmaliges Ding ist. Wenn ich morgens meine Bibel aufmache und mein Handy klingelt dabei und ich muss noch schnell auf WhatsApp schauen und hier, keine Ahnung, dann ist das ganz klar eine Dornenhecke, die aufwächst neben meiner Bibel, weil sie erstickt, was eigentlich in mein Herz rein soll. Wenn ich meine Bibel lesen möchte und ich denke, ja, aber vielleicht kommt bald, was mache ich eigentlich danach und wie schaut es damit aus und man ist mit den Gedanken schon ganz woanders oder hat Sorgen oder Zweifel, könnte auch die Dornenhecke sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir in diese Dinge reinfallen. Und ich denke mir, es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, das bist du und es ist deine Entscheidung, dich täglich neu umzupflügen. Jesus war der Sämann, der zu den Pharisäern und Schriftgelehrten geredet hat und sie haben ihr Herz dicht gemacht. Und das ist schon die Frage, was machen wir damit? Wir als Jünger haben in einer Art eine Verantwortung. Selbst wenn wir sagen, wir hören Gott zu und wir möchten das, dann ist auch nicht jeder gleich. Manche tragen 30-fältig, aber manche 100-fältig. Öffne dich einfach ganz neu für Gottes Wort und lass das wirklich in dich hineinkommen. Lass Jesus in deinem Leben sprechen. Mach Platz für ihn in deinem Leben. Mach den Boden so gut wie möglich. Nimm dir Zeit, nimm dir Stille in deinem Alltag, wo du einfach nur auf Gott hören kannst, was er dir sagen möchte. Und lass es auch ein bisschen in dich wirken, was du hörst. Wenn du in der Bibel einen Text liest oder eine Andacht hörst, dann schalt danach nicht gleich ab und drift woanders ab, sondern kauer ein bisschen auf diesen Worten. Was bedeutet das? Wie kann ich das in mein Leben wirklich umsetzen? Ich denke, das bedeutet es, ein guter Boden zu sein. Aber es ist täglich neu unsere Entscheidung und man kann an einem Tag so oft in allen Böden landen. Wenn dir Gott was aufs Herz legt, dann lass es wirken. Und deshalb war das der zweite Punkt. Gut, das sollte noch der Same sein. Der zweite Punkt, deine Verantwortung, dich umzupflügen. Täglich neu. Das dritte, deine Bestimmung zu säen. Wie ich es gerade vorher gesagt habe, im Text steht nicht, wer der Sämann ist. Wenn Jesus in dein Leben sät, dann ist es deine Verantwortung, deinen Boden so aufzubereiten, dass sein Wort in dich kommen kann. Aber Jesus hat uns auch eine Aufgabe gegeben, selber Sämänner und Sähfrauen zu sein. Und deshalb lesen wir jetzt nochmal das Gleichnis aus einer anderen Perspektive. Was sagt uns dieses Gleichnis, wenn wir die Sämänner sind? Worauf sollen wir achten? In Matthäus 13, Vers 3 steht: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Das reicht. Mehr musst du aus dem Gleichnis nicht wissen, weil ab dann hat der Sämann keine Macht mehr, irgendwas zu machen. Seine Aufgabe ist es zu säen. Hier steht: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und als er säte, fiel etliches an den Weg und so weiter. Aber das kann er doch nicht entscheiden. Er kann nicht jedes einzelne Korn verfolgen und schauen, wohin es geht. Seine Aufgabe ist einfach zu säen. Und wie der Boden danach ausschaut, das hat er nicht in der Hand. Ich habe ein Bild mal im Internet gefunden. Das ist aus dem 12. Jahrhundert, schon ein 900 Jahre altes Bild, wo jemand wahrscheinlich genau über diesen selben Text gepredigt hat und in seinem Predigtbuch ganz genau aufgezeichnet hat, wie dieses Gleichnis aussieht. Und wir können schon chronologisch sehen, die Vögel, die Steine, die Dornen und hinten das gute Feld. Aber nur für einen Moment schau dir dieses Bild mal genau an und denk dir, was für ein Acker ist das eigentlich? Das schaut aus wie ein einziger Haufen, auf den er werfen möchte. Also kein normaler Gärtner würde jetzt einfach sagen, ich schmeiß darauf meine Saat. Das ist doch von vorn bis hinten einfach nur durcheinander. Man wird erstmal sagen, weg mit den Tieren. Dann erstmal kurz und klein schlagen, was nach oben steht. Dann pflügen, dann ackern. Man muss doch irgendwas machen. Entweder schaut dieser Sämann sehr naiv oder sehr faul aus. Der kann doch jetzt nicht auf diesen Haufen anfangen, seine Saat zu werfen. Aber genau das, denke ich, ist der Punkt, weil der Sämann sät dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Natürlich denken wir, ja, ich würde am liebsten den Boden bearbeiten, aber das kann der Sämann in diesem Gleichnis nicht. Der Sämann sieht aus. Die Aufgabe der Menschen ist es, ihre Herzen vorzubereiten und aufzubereiten, aber das hat er nicht in der Hand. Und ich finde das für uns einfach so wichtig, immer wieder nachzudenken. Es gibt eine Aufgabe von uns, es gibt unsere Aufgabe, das Wort weiterzubringen. Aber manche Dinge, die sind einfach nicht in unserer Hand und die müssen wir auch nicht zu unserer machen. Paulus sagt mal im 1. Korinther, das ist auch eine ganz ähnliche und ganz bekannte Stelle, 1. Korinther 3, das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der, der pflanzt, noch der, der begießt, etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, die sind eine wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Und das ist ermutigend, einfach zu wissen, es kommt nicht darauf an, wie du wirfst oder wohin genau. Es kommt darauf an, dass du wirfst. Das ist deine Aufgabe als Sämann. Und bevor wir da weiterlesen, möchte ich nochmal kurz fragen, was bedeutet es zu säen? Denk mal kurz drüber nach. Bedeutet säen, du gehst in die Fußgängerzone und verteilst Bibeln an Leute? Bedeutet das, du stellst dich auf eine Mülltonne in der Fußgängerzone und predigst Leuten, die vorbeikommen? Vielleicht. Vielleicht bedeutet es auch einfach mal, Gottes Wort zu tun und durch das, was du tust, ein Zeugnis bist. Dass du deinen Nächsten liebst, dass deine Ehefrau seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde. Das Wort mal säen dadurch, dass wir es einfach vorleben. Es gibt zu viele Arten zu säen, denke ich. Und mein Wunsch ist es, dass Säen zum Lebensstil wird, dass ich irgendwann gar nicht mehr merke, wenn ich sähe oder nicht, dass wir uns nicht verkrampfen müssen oder manchen Leuten ist es gegeben, sich auf Mülltonnen zu stehen und stellen und zu predigen. Ich habe da auch Respekt davor. Aber mein Wunsch ist es zuerst, einfach in meinem Alltag zu säen, dort, wo Gott mich hingestellt hat. Und ich wollte da kurz eine Geschichte erzählen, was mir vor ein paar Jahren passiert ist, die mir einfach zu dieser Stelle sehr wichtig geworden ist. Ich habe vor 2 Jahren ein Praktikum in Berlin gemacht, weil ich an einer Realschule dort war und dann meine ersten Stunden da so als Lehrlingslehrer gehalten habe. Und nachmittags in Berlin habe ich in einer Jugendherberge gewohnt und hatte frei und habe gedacht, ich schaue mir ein bisschen die Stadt an. Und dann habe ich gewusst, ich kenne einen Jungen, der ist ungefähr in meinem Alter und den habe ich mal übers Internet kennengelernt und da haben wir mal irgendwann geschrieben. Habe ich gedacht, ja super, der wohnt gleich in der Gegend und können wir uns mal treffen und ein bisschen quatschen. Das war so eine, über so ein Kunstforum. Ja, und dann haben wir uns unterhalten und es war ganz lustig. Wir haben gequatscht, der hat mir ein bisschen seine Nachbarschaft gezeigt, hat mir ein bisschen Berlin von einer anderen Seite gezeigt. Und dann irgendwann sagt er so aus heiterem Himmel, weißt du, auf was ich mich schon richtig freue? In 2 Wochen, da gibt es hier einen Marsch fürs Leben. Und da sind so verrückte Christen, die wollen irgendwas mit Abtreibung hier und da demonstrieren. Und ich gehe da mit meinen Freunden hin, mit Trillerpfeifen und wir schauen, dass die überhaupt nichts zu sagen haben. Wir haben große Plakate, Demoschilder, wir schauen, dass denen so richtig Stress gemacht wird. Und ich glaube, das hier ist die Situation, wo Gott mir sagt, hier musst du sehen. Vielleicht ist es manchen gegeben, sich auf Mülltonnen zu stellen und zu predigen, aber ich denke, wir wissen, wann Gott möchte, dass wir was sagen. Es gibt so Situationen, die sind einfach eindeutig. Hier ist deine Aufgabe zu reden. Und deshalb finde ich das auch so wichtig. Und an dieser Stelle habe ich ihm gesagt, das finde ich ja super, das kenne ich ganz gut. Ich bin nämlich auch so ein verrückter Christ. Und dann hat sich sein Blick schon ein bisschen verändert. Aber bis zum Schluss war er trotzdem sehr offen. Ich weiß natürlich nicht, was in seinem Herzen war. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ziemlich schlecht über mich gedacht hat. Aber er hat angefangen zu fragen. Er hat gesagt, ja, erzähl mir mal, wie alt ist denn die Erde? Was glaubst du, wie alt gibt es die Erde? Wie lange gibt es die Erde schon? Ich habe gesagt, ich glaube 6000 Jahre ungefähr, plus minus, steht in der Bibel. Er hat gesagt, okay. Ja, und Adam und Eva, wenn das die ersten Menschen waren, wie kann es dann sein, dass es heute Chinesen gibt und Afrikaner und Europäer? Wie kann das passieren? Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte, da gibt es Leute, die sich auskennen, aber in Biologie in der 8. Klasse haben wir gelernt, es gibt sowas wie Erbgut, was nicht zum Vorschein kommt. Die Mendelschen Regeln und so, das funktioniert doch, das haben wir in der Schule doch gelernt. Dass auch wenn es nicht zum Vorschein kommt, dass es trotzdem weitergegeben wird. Und dann hat er mich mit so einem Blick angeschaut und hat gesagt, so einen irren Mix von Märchen und Wissenschaft habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und ich habe noch nie gehört, dass mir sowas jemand direkt ins Gesicht sagt. Ich habe von deiner Sorte gehört, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Und das fand ich in dieser Situation schon ganz gut. Und ich glaube, er war nicht so abgelehnt, dass er auf einmal gegangen ist. Wir haben noch ziemlich lang geredet, auch über andere Sachen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ihn in Berlin keiner erzählen kann, dass es so eine Ansicht gibt, in so einer großen Stadt, dass extra einer aus Bayern vorbeikommen muss, das wundert mich schon. Und genau das war in dieser Situation meine Aufgabe. Und ich denke, es kommt natürlich darauf an, auch zu überlegen, wie können wir Gottes Wort an die Leute bringen? Wie können wir Missionseinsätze machen? Wie können wir das und das? Aber es beginnt im Kleinen, dort, wo Gott dir ganz genau zeigt, was du tun sollst. Und es sind vielleicht deine Arbeitskollegen, deine Schulfreunde, deine Nachbarn. Es könnte jeder sein. Und ich denke, wir wissen, wenn es soweit ist, wenn Gott uns das zeigt. Und dann ist es gefragt. Ich denke, es beginnt im Kleinen. Der Sämann ging aus, um zu säen. Wie es dann ankommt, das liegt nicht mehr bei ihm. Was ich auch noch gut gefunden habe, ist, dass Jesus sät den Samen weiter an seine Jünger. Diese säen den Samen weiter an deren Jünger und es gibt auf einmal eine Kettenreaktion. Das ist mir auch noch ganz wichtig geworden, weil ich mir gedacht habe, wenn wir anfangen auszusäen, dann fangen auf einmal die Leute an zu säen, den wir gesät haben und es beginnt eine Explosion, eine Kettenreaktion durch Gottes Wort, die kein Mensch mehr stoppen kann. Ich merke das ganz gut bei uns in Fishermen. Da sind Mädchen, die ihre Freundinnen einladen zu Fishermen und irgendwann habe ich mal richtig den Überblick verloren, dass ich mir gedacht habe, okay, wer bist du gerade? Ah ja, ich bin die Freundin von dem. Ja, und du? Ja, ich bin die Freundin von ihr. Also die Freundin von ihr? Oder ja, total durcheinander. Aber ich habe mich da einfach so gefreut, weil ich gewusst habe, jeder sät an seinen Platz und die, die gesät werden, sehen weiter. Und das Ganze ist eine Riesenkettenreaktion. Und wo beginnt sie? Bei Jesus, der abgelehnt wurde für das, was er gesagt hat. Und wir wissen aus der Bibel, dass der Knecht nicht größer ist als sein Herr. Was wollen wir erwarten? Wir können dankbar sein für jeden, der es annimmt, aber können das auf jeden Fall nicht erwarten. Ich finde es sehr ermutigend zu wissen, dass der Erste, der damit angefangen hat, Gott selbst war, der alles perfekt gemacht hat. Und trotzdem haben sie ihm ins Gesicht gesagt, du bist doch einfach besessen. Der vierte und letzte Punkt, den ich sagen möchte, das ist dein Vorrecht, Gottes Wort. Die Saat ist die Bibel. Und ich denke, man kann dann erst, natürlich kann man die Bibel weitergeben, wann man möchte, aber ich denke, man macht es dann erst von Herzen, wenn man sie angefangen hat, schätzen zu lernen. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, neu darüber nachzudenken, was die Bibel eigentlich für uns bedeutet. Ich tue mich manchmal schwer, von vorne Leuten zu erzählen, dass die Bibel doch so genial ist, wenn es Leute unter euch gibt, die schon länger in der Bibel lesen, als es mich überhaupt erst gibt. Ich finde das sehr interessant. Ich bin da manchmal auch wirklich sehr am Staunen über Leute, die schon so lange im Glauben sind und schon noch so begeistert von der Bibel sind und das einfach nicht schnell abtun. Aber so viel habe ich in meinen paar Jahren jetzt auch schon gemerkt. Die Bibel ist perfekt in jedem Wort. Jedes einzelne Wort sitzt exakt. Wenn du ein paar Worte liest, dann kannst du schon so viel Wahrheit über dein Leben rausholen. Es ist einfach der Wahnsinn. Und deshalb finde ich den Vergleich als Samen so perfekt, weil ein Same ist in sich geschlossen. Dieses kleine Ding da hat einen kompletten Bausatz für große Pflanzen, teilweise auch Bäume. Für alles, was du möchtest, ist in diesem Teil drinnen. Du brauchst nicht mehr. Und deshalb können wir die Bibel auch manchmal einfach so stehen lassen, weil die Bibel für sich selbst arbeitet. Der Same ist ein perfekter Vergleich, würde ich sagen, weil einfach alles drin ist und das Wort für sich selbst arbeitet. Als ich mich ein bisschen auf diese Predigt einstimmen wollte, habe ich im Internet mal verschiedene Gartenbauvideos angeschaut, wollte schauen, wie Leute anfangen, heute zu säen, welche Techniken es da gibt, so die Saat auszusäen. Wollte mir mal so verschiedene Sämänner heutzutage anschauen. Und schön da zu sehen, finde ich immer den Schlusssatz, wenn sie sagen, okay, man bereitet sein Feld so zu, man macht das so und so und so. Ab sofort musst du gar nichts mehr tun. Du fängst an und du gießt mit deiner Gießkanne, du machst das so und so, aber ab sofort hast du nichts mehr zu tun, denn das passiert ganz von alleine. Und zu dem Schluss muss jeder Gärtner kommen. Man kann düngen, man kann gießen, aber denn das passiert von alleine. Und Gottes Wort macht das genauso und das finde ich auch wichtig, weil Gottes Wort hat ein Eigenleben. Das ist, ja, man könnte fast sagen, es ist explosiv. Dort, wo es hinkommt, möchte es anfangen zu leben. Es möchte sprießen, es möchte aufgehen. Es möchte einfach nur an diesem Platz, wo es irgendwie wachsen kann. Und da möchte ich ein letztes Beispiel bringen vom Jona, die Geschichte vom Jona. Ich finde, da wird mir das so deutlich. Der Jona, der geht nach Ninive und Gott sagt ihm, geh in diese große Stadt und verkündige dort, was ich dir sagen werde. Und wir kennen die Geschichte. Ninive war damals die größte Stadt der Welt, sagen manche, definitiv eine der größten Städte des Altertums. Die Hauptstadt von Assyrien, dem damaligen Weltreich, die Götzenkult pur gepredigt haben. Und er soll dahin gehen und Gottes Wort sagen. Und er kriegt schon total die Krise und er möchte nicht. Und man hat das Gefühl, er geht richtig missmutig hin. Er wird ja dann vom Wal verschluckt und ausgespuckt und als er dann da ankommt, hat man richtig das Gefühl, er macht das hier nicht gern. Und wir haben nur einen einzigen Satz von ihm überliefert, was er gesagt hat. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Vielleicht hat er noch mehr gesagt, aber ich traue es ihm auch zu, dass er das einfach so hingeklatscht hat. Und trotzdem bekehrt sich die ganze Stadt alles. Die hören nur diesen Satz und denken sich, das gibt's doch nicht. Da muss man doch was machen. Und von jung und alt gehen alle auf die Knie und möchten sich bekehren. Von so einer Botschaft wundert mich. Das liegt nicht daran, dass er so sonderlich gut aufgetreten ist. Er war richtig missmutig an dieser Stelle. Und er ist hingegangen und hat den Samen einfach auf den Boden geklatscht. Gesagt, da habt ihr es. Und sie begreifen das und sie nehmen das auf. Und es fängt an zu sprießen und zu wachsen an einer Stelle, wo er einfach lieblos das Wort so hingeklatscht hat. Und es liegt nicht daran, dass er das so toll gemacht hat, sondern an dem, dass Gottes Wort einfach genial ist und dass es wachsen möchte. Von Offenbarung 22 bis 1. Mose 1 oder andersrum. Es ist ein Komplettpaket. Man braucht nicht mehr. Und ich denke, deshalb ist es unsere Aufgabe, einfach auch mit dem Samen richtig umzugehen, schätzen zu lernen, was es bedeutet. Ich denke, so wie Josef damals in Ägypten war und Kornkammern gehütet hat, in den Jahren, wo es viel gegeben hat. Und zum Schluss die Leute aus aller Welt gekommen sind, um bei ihm Korn zu holen, als es nichts mehr gab. Und als er der Lebensspender war für ein Land, was am Verhungern war, so geht es uns hier auch. Wir sind gefüllt mit Korn. Wir haben alles, was wir wollen. Und wir könnten so viele Leute mit versorgen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, einfach das Wort rauszubringen. Die vier Dinge, die mir wichtig geworden sind aus diesem Gleichnis. Dein Privileg, Jünger zu sein. Ich hätte mir diesen Text jetzt vielleicht nicht selbst ausgesucht, aber ich habe gemerkt, er spricht doch wirklich sehr stark in mein Leben. Es ist ein Privileg, Jünger zu sein, gerade aus dieser Situation, wenn wir wissen, dass Gleichnisse ein Gericht für diese Welt sind, ein Gericht für Gottes Volk, und dass er uns sagt, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erfahren, dir persönlich. Zweitens, deine Verantwortung, dich umzupflügen. Täglich neu bist du der Boden und Jesus der Sämann. Schau, was du draus machst. Öffne dich für ihn. Mach Zeit in deinem Leben und nimm dir Zeit und ja, öffne dich einfach für sein Wort. Bereite dich so zu, dass sein Wort zu dir gelangen kann. Deine Bestimmung zu säen, es ist unsere Aufgabe zu säen, aber mehr auch nicht und dabei kann man es auch belassen. Aber trotzdem kann nichts säen, wenn wir nicht damit anfangen. Wir werden nie erfahren, auf welchem Boden unsere Worte kommen, wenn wir nichts tun. Und das Letzte, dein Vorrecht, Gottes Wort. Ich würde sagen, all das beginnt hier. Ein richtig fröhlicher Sämann kommt daher, dass er seine Saat liebt, dass er weiß, was er weitergibt. Und das war mir wichtig aus diesem Gleichnis. Amen.